Herzlichen Dank an das Lobpreisteam, an Rebecca. Erinnert ihr euch? Ja. Erinnert ihr euch an das erste Lied? Ich glaube an den Namen Jesus. Wegen des Namens Jesus versammeln wir uns hier. Wir hätten sonst keinen Grund. Nicht alle Menschen können den Namen Jesus aussprechen. Lasst uns alle miteinander einmal Jesus sagen. Jesus. Warum können manche Menschen den Namen Jesus nicht aussprechen? Weil sich an diesem Namen die Geister scheiden. Folge Jesus. Folge Jesus und der Segen wird dir folgen. In dem Namen Jesus ist das Heil verborgen. Das Erste, was ich heute Morgen hier hörte, als ich reinkam, war, jetzt kommt die Pflegestufe 3 oder 4. Ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung. Wenn es so schwer ist im Leben oder wenn da eine Krise kommt, Jesus ist dein Halt. Wir sind in der Sommerpredigtserie Lieblingsvers. Und als ich die Einladung erhielt, hier heute Morgen über meinen Lieblingsvers zu sprechen, war mir auf der Stelle klar, welcher Text das ist. Es gibt einen Lieblingstext, den ich habe. Und in diesem Lieblingstext, da gibt es meinen Lieblingsvers. Vers. Es war Weihnachten 1999, der 23.12. Und da bekam ich wunderbare Post von der zuständigen Rechtsanwaltskammer. Und sie verliehen mir die Berufsbezeichnung Fachanwalt für Strafrecht. 8 Jahre später wurde in Leipzig ein Kind ermordet. Und als dann der Mörder gefasst war, wurde ich ihm am gleichen Tage als Pflichtverteidiger beigeordnet. Am nächsten Tag bin ich tanken gefahren. Ich weiß noch genau die Tankstelle in Stötteritz. Ich fahre tanken und in dieser Tankstelle läuft ein großer Fernseher und eigenartigerweise war der Ton an. Man konnte hören, was gesprochen wird. Es waren Nachrichten. In den Nachrichten wurde jetzt gesagt, in dem Augenblick, wo ich da reinkomme, dass der Mörder gefasst ist und dass ihm ein Verteidiger beigeordnet wurde. Jetzt befand sich in dieser Tankstelle noch ein Mann, ein Hühne im blauen Anzug, ein Arbeiter. Und der rief jetzt ganz aufgebracht durch die Tankstelle: Jetzt bekommt dieses Schwein auch noch einen Verteidiger. Könnt ihr euch so im Ansatz vorstellen, etwa wie ich mich gefühlt habe? Ich wurde immer kleiner. Wir haben damals Freunde verloren. Sie hatten 2 kleine Mädchen in diesem Alter des getöteten Kindes. Und unsere Kinder spielten miteinander. Diese Freunde, die auch gläubig waren, die konnten es nicht ertragen, dieses Mandat. Sie haben den Kontakt zu uns abgebrochen. Malte, wie kann man nur? Und inzwischen, bis heute, bin ich Beistand für Tausende von Männern und Frauen geworden, von Jugendlichen. Ihr versteht jetzt vielleicht, dass mein Lieblingstext derjenige ist, als man Jesus sinngemäß die Frage gestellt hat: Jesus, wie kann man nur? Diesen Text, den finden wir in Matthäus Kapitel 9, die Verse 9 bis 13. Dieser Text ist mein Leben und dieser Text bestimmt auch meine Sicht auf Gemeinde. Wir lesen das mal. Die Berufung des Matthäus, so ist es überschrieben. Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen. Der hieß Matthäus und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Jesus, wie kann man nur mit Zöllnern und mit Sündern an einem Tisch sitzen? Die Überschrift über diesen Textabschnitt, die könnte menschlich auch lauten, überraschend anders. Theologisch würde man diesem Text vielleicht die Überschrift geben, der entgegengesetzte Geist. Nochmal, die persönliche Bedeutung für mich durch diesen Text ist klar. Mein ganzes Berufsleben über sitze ich mit Straftätern an einem Tisch. Ich kenne die JVA in- und auswendig. Jesus saß mit Sündern an einem Tisch und in dieser Begebenheit in Kapernaum, seiner vorübergehenden Heimat von Jesus, da finde ich mich wieder. Und deshalb ist diese Textstelle bis heute meine Lieblingstextstelle. Und wir schauen uns den Text einmal näher an. Jesus hat also nicht nur Fischer berufen. Er hat auch den Zöllner Matthäus berufen. Und nach Matthäus 10, Vers 3, ist dieser Matthäus, der Zöllner, einer von Jesus' Jüngern geworden. Er wird dort ausdrücklich erwähnt. Und nun muss man im Hintergrund wissen, der Zolleinnehmer Matthäus war wie die anderen Zolleinnehmer verhasst. Verhasst deshalb, weil er ein Kollaborateur der Römer war und weil er Teil eines korrupten Zollsystems war. Das heißt, Jesus muss in dem Leben dieses Matthäus etwas erkannt haben, in dessen Herzen, was von vornherein gar nicht so sichtbar ist, wenn man sich seinen Beruf anschaut und seine Vergangenheit. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die Schrift. Bei David, der Herr sieht das Herz an. Man hätte ihn nie berufen. Aber das krasseste Beispiel für mich persönlich ist Paulus. Wer hätte das gedacht, dass Saulus der Richtige ist? Wer hätte das gedacht? Warum? Weil er ein Straftäter ist. Als man Stephanus ermordete, kam ihm, dem Saulus, die Aufgabe zu, auf die Bekleidung der Täter Acht zu geben. Das ist eine klassische Beihilfehandlung zum Mord. Hat eine hohe Freiheitsstrafe verdient. Genau dieser Mann wird berufen. Was hat Jesus im Herzen dieses Saulus erkannt, dass er sagt, du bist genau der Richtige für mich? Warum sage ich das alles? Warum? Weil du genau der, die Richtige bist für Jesus. Du bist die Richtige. Du bist der Richtige. Die Worte, komm, folge mir nach, gelten dir. Und so fordert uns dieser Text heute Morgen auf, es neu festzumachen. Diesem einzigartigen Namen, hinter diesem Namen steht der eine einzige lebendige Gott, dem wollen wir folgen. Und da schauen wir nicht zurück, wir schauen nach vorn. Wer zurückschaut, erstarrt zur Salzsäule. Wir schauen auf das Kreuz. Wir schauen auf Jesus und folgen ihm nach. Mach es neu fest. Mach du es neu fest. Entschuldigung, dass ich mit dem Finger gezeigt habe. Aber es sollte mit Nachdruck kommen. Zeigt doch neulich ein Kollege im Gerichtssaal mit Fingern auf mich. Da sage ich, nein, Sie zeigen nicht mit Fingern auf mich. Und so ist das, wenn man einen anderen richtet, macht man es gleich selbst. Alte Lehre. Wer auch immer du bist, folge Jesus nach. Matthäus hat nun das Matthäusevangelium als Augenzeuge geschrieben. Was da steht, dem können wir vertrauen. Er war dabei. Und was wollte er? Er richtete sein Evangelium an die Juden, an seine Landsleute. Und er wollte diesen Landsleuten deutlich machen, Jesus Christus ist der erwartete Messias. Und für das Schreiben dieses Evangeliums hat Matthäus ein ganz bestimmtes Mittel benutzt. Er verwies in seinem Evangelium immer wieder auf die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetien. Das war sein Mittel. Und das Matthäus-Evangelium strotzt nur so davon, dass es die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetien aufzeigt. Und so schreibt er es in Matthäus in Kapitel 1, Vers 22 ausdrücklich, gleich im ersten Kapitel. Er führt dort dieses Mittel auf. Dies alles ist geschrieben, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Beispiel. In Matthäus 1, Vers 23 zitiert Matthäus ganz exakt Jesaja 7, Vers 14. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Oder in Matthäus 2, Verse 5 bis 6 zitiert er Micha 5, Vers 1. Deshalb heißt unser Sohn Micha. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Soweit das Mittel von Matthäus. Ihr habt Beispiele gehört. Das gleiche Mittel wendet Paulus an in seiner Verteidigungsrede vor dem Statthalter Festus und dem jüdischen König Agrippa. Paulus macht genau das Gleiche und verweist immer auf die Erfüllung der Propheten. Am Ende seiner Verteidigungsrede schließt Paulus mit den Worten an Agrippa, den Juden, der die Propheten kennt. Agrippa, glaubst du den Propheten? Er kennt die Antwort von Agrippa. Wenn du noch lange redest, werde ich auch noch Christ. Das Mittel funktioniert. Ein taugliches Mittel. Was nun auffällt, der zweite Gedanke. Wie hat Matthäus diese seine eigene Berufungsgeschichte verpackt? Es fällt auf, dass die Platzierung dieser Berufungsgeschichte im 9. Kapitel flankiert wird von einer Fülle von Heilungsgeschichten. Heilung der Schwiegermutter des Petrus, Heilung eines Aussätzigen, Heilung des Gelähmten, die Verse 2 bis 7, genau davor, der da runtergelassen wird, durchs Dach. Auferweckung der Tochter des Jairus, Heilung einer Frau vom Blutfluss. Das muss man sich mal vorstellen. Lauter Heilungsgeschichten ringsrum und in der Mitte, Matthäus wird berufen. Was soll das? Es ist Matthäus wichtig. Und deshalb sollte es uns wichtig sein. In Matthäus Kapitel 4, Vers 23 schreibt er, Jesus verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Matthäus berichtet also diese Heilungswunder, um deutlich zu machen, wie es passieren konnte, dass Jesus kommt, sagt, folge mir nach, und er steht auf und folgt ihm nach. Diesem Mann, diesem Messias ist er gefolgt. Das will er deutlich machen. Es ist kein Zufall, dass ich mein gesamtes Leben, meine Vergangenheit, meinen Beruf zurücklasse. Ich, Matthäus, bin dem Messias gefolgt. Denn diese Person hat hier in Galiläa Messias-Wunder vollbracht. Matthäus sagt uns, ich glaube an den Messias und an sein Wunderwirken. Und er lädt uns ein mit dieser Verpackung, dass wir dort, wo wir den Glauben an übernatürliche Heilung in die Schublade gesteckt haben, dass wir die Schublade wieder ausziehen. Lasst uns den Glauben an Heilung neu stärken. Jesus Christus wohnt in uns und damit wohnt auch diese ganze Herrlichkeit und das Wunderwirken Gottes in uns. Und Wunder sind eine natürliche Begleiterscheinung des Christen. Die Heilungswunder sind wie ein Anteil am Erbe. Oder wie wir sagen, eine Vorauszahlung auf das volle Erbe. Wenn ihr die Bibel lest, dann merkt ihr etwas, und das ist sehr, sehr schön. Die Bibel lebt von Wiederholung und von Doppelung. Nochmal, nochmal, nochmal wird es gesagt. Und der Matthäus sagt es nochmal. In Kapitel 9, Vers 35. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte, und jetzt kommt es wieder, jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Was denn dann bedeutet, egal welche Empfindungsstörung du vielleicht hast in deinen Händen oder Füßen oder wie weit du den Arm bisher heben konntest oder welcher Wirbel auch immer wehgetan hat, der Glaube an das Wort, der kindliche Glaube ermöglicht es uns neu zu glauben, dass auch diese Krankheit geheilt wird. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Lasst uns alle miteinander mal sagen, heile du mich, Herr. Heile du mich, Herr. So werde ich heil. So werde ich heil. Spreche dir in dem Namen Jesus Heilung zu und Gesundheit zu. Sei gesund und sei heil. Ich möchte ergänzen nach Geist, Seele und Leib. Vollkommene Heilung für dich. Mein Lieblingsvers im Lieblingstext ist natürlich der Vers 10. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Lob und Dank. Diese Szene nennt man das Abschiedsmahl des Matthäus. Das geschieht nicht in einer Stunde. Ja, da kommt er sich kennen, dann ist morgen oder übermorgen oder nächste Woche war das Abschiedsmahl. Und da kommen die da zusammen, ohne Handy. Die wissen einfach, der Matthäus bricht jetzt auf. Und da kommen sie alle. Das Erste ist einfach, das sind die Zöllner, das sind seine Kollegen. Die nehmen jetzt Abschied. Und dann kommen die Sünder. Da denkt ihr alle an meine Täter. Nein, das denke ich da nicht. Ich denke an das, was da steht. Da kommen die Sünder. Da kommen die Sünder. Und die Sünder, wer ist das? Das ist das Volk. Das Volk des Landes. Das Gegenteil von den Pharisäern, die die Schrift minutiös einhielten. Das Volk des Landes tat es nicht. Das Volk des Landes lebte, teilweise säkular, teilweise in Einhaltung des Gesetzes. Die Pharisäer sagten, das sind die Sünder. Es ist das Volk des Landes. Die kommen da. Ein Volk ist ein schöner Begriff. Ein kostbarer Begriff. Ein wichtiger Begriff. Und wir kennen ihn aus der Schrift. Das Volk Israel. Das Volk des Bundes. Das auserwählte Volk. Wer ist heute das Volk? Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Dieser Ruf, 9. Oktober 89, 70.000 auf dem Ring rufen, wir sind das Volk. Ja, sie waren das Volk. Und es war ein Ruf in Freiheit. Und hier kommt das Volk des Landes an den Tisch und hat die Möglichkeit, in Freiheit zu gelangen. Was für ein kostbarer Begriff. Was für ein Privileg. Jesus Christus sammelt sich heute sein Volk aus allen Nationen. Und in Leipzig, an diesem Punkt, in der Mitte der Stadt, in der früheren Mittelstraße, versammelt sich sein Volk, was er sich herausgerufen hat von den Sündern. Was für ein Privileg, was für ein Geschenk. Wir alle sind das Volk. Ich bin manchmal schwer beeindruckt, aber das trifft mein Empfinden im Herz. 1. Korinther 1, 27. Törichte und Schwache hat er erwählt. Die Weisen sollen zu Schande werden. Die Pharisäer hier, die Weisen, die es genau wissen, die alles verstehen, sie werden zu Schanden. Törichte und Schwache, Zöllner und Sünder hat er erwählt. Der überraschend andere Gott, der entgegengesetzte Geist. Pharisäer, ich könnte sagen, Jesus, wie kann man nur? Die Pharisäer, das war diese kleine Gruppe der Abgesonderten. Was wollten die? Die wollten, dass alles geschieht, nur nicht ein neues Babylon. Und deshalb haben sie minutiös die Opfervorschriften, Reinigungsvorschriften eingehalten. Was so gut begann, kippte dann, wir würden heute sagen, ins Fleisch. Könnt ihr euch das vorstellen, dass es auch mit einer Gemeinde geschehen kann? Was so gut begann, kann kippen. Wie werden wir davon bewahrt? Indem wir immer wieder an das Kreuz gehen, zum Kreuz kommen und auf das Kreuz schauen. Den Pharisäern war der Blick für den inneren Menschen komplett verloren gegangen. Zwei Welten trafen jetzt hier an diesem Tisch im Hause des Matthäus aufeinander. Die Welt derer, die die Opfervorschriften, ich wiederhole es, minutiös hielten, und die Welt derer, die davon nichts taten, prallten da aufeinander. An dem Namen Jesus scheiden sich die Geister. So, wir befinden uns hier in der ganz frühen Phase des Wirkens des Herrn Jesus. Es sind so seine ersten Schritte. Er ist ja noch in der Zeit, wo er Menschen beruft. In dieser frühen Phase knallen jetzt die Pharisäer und Jesus noch nicht brutal aufeinander. Die Pharisäer, so ein bisschen versteckt, wenden sich hintenrum an seine Jünger. Wenden sich an die Jünger in Vers 11 und fragen dort, warum ist euer Meister mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus hört aber die Frage und er antwortet ihnen richtig höflich. Vers 12. Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, Sünder zur Buße zu rufen. Und an dieser Stelle, Weihnachten geschieht im Matthäusevangelium wieder etwas. Es wird darauf hingewiesen, praktisch mit diesen Worten, dass Prophetenworte in Existenz kommen. Hesekiel 34, Vers 16. Das Verlorene will ich suchen. Das Verwundete will ich verbinden. Wo auch immer du eine Wunde hast und einen Verband brauchst oder Salbe brauchst, hier und jetzt ist der richtige Moment. Genau dafür ist Jesus gekommen. Das Verwundete will ich verbinden, das Schwache will ich stärken. Wenn du nicht mehr weiterlaufen kannst, das Schwache will er stärken. Von diesem Moment des Zusammenkommens unter dem Wort findest du die Kraft, durch die neue Woche zu gehen. In dem Namen Jesus. Jesaja 53, Vers 11. Mein Knecht, der Gerechte, wird viele gerecht machen und ihre Sünde wird er tragen. Und so dürfen wir, die wir wissen, wo wir gesündigt haben und wo wir in vielleicht brutale Sünde gefallen sind, dürfen ein rechtes Gewissen haben, weil er an diesem Ort, am Kreuz, uns gerecht gemacht hat. Jesus setzte sich genau deshalb an diesen Tisch. Er setzte sich mit Menschen an einen Tisch, die keine eigenen Werke mitbrachten, die sich nicht selbst rechtfertigen konnten. Er setzte sich mit dem Gegenteil des Pharisäers an den Tisch und wir verstehen heute als Neutestamentler, aus Gnade seid ihr gerettet. Nichts können wir mitbringen. Er setzte sich an diesen Tisch, weil es seine Mission war. Deshalb war er gekommen. Ich bin Beistand für Täter, weil es meine Berufung und mein Beruf ist. Jesus war niemals der Komplize der Zöllner und Sünder. Und der Strafverteidiger ist nicht Komplize des Täters. Ich finde mich in diesem Text wieder. Aber diese Geschichte prägt meine Sicht auf Menschen und auf die Gemeinde. Ich empfinde für Gebrochene. Ich empfinde für Hilfesuchende. Selig sind die zerbrochenen Herzens sind, sagt das Wort. Das ist meine Sicht auf Menschen. Solche Menschen dürfen sich hier versammeln. Das Volk. Alte, junge, arme, reiche. Gesunde und ungesunde. Zerbrochene und heile. Alle dürfen zusammenkommen. Am Tisch des Herrn würden wir heute sagen, wenn wir Abendmahl feiern würden. Jesus ruft zur Umkehr. Jesus ruft dort zur Umkehr und der Strafverteidiger kann einen Täter begleiten auf einem Weg der Umkehr, der Wiedergutmachung, des Schadensersatzes, der Einsicht und der Reue. Meinen Tätern sage ich, in der Hauptverhandlung beginnt die Vollstreckung. Schon hier entscheidest du, wie lange du einmal verbüßen wirst. Am Ende dieses Gespräches mit den Pharisäern, zitiert Jesus noch einmal die alten Propheten. Die Worte, lernt, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, sind exakt Worte aus Hosea, Kapitel 6, Vers 6. Und hier scheiden sich wieder die Geister. Nochmal, für die Pharisäer war es Lebensinhalt, unumstößliches Gesetz, Opfervorschriften einzuhalten. Und jetzt kommt er, der entgegengesetzte Geist, und sagt, ich will nicht Opfer. Das muss reingehauen haben, dass der Mund aufging. Das widersprach ihrer Vorstellung vom Leben. Ich will nicht Opfer. Für sie war das Opfer der Schlüssel. Und was noch niemand ahnte in diesem Augenblick, noch niemand ahnte es, Jesus selbst wurde zu dem Opfer. Ein für alle Mal und für alle. Er selbst war das Opfer. Und aus diesem Opfer heraus, jetzt schließt sich wieder der Kreis, schuf er sich ein neues Volk. Und wir dürfen dazugehören. Unfassbar. Barmherzigkeit zählt in Zukunft, sagt Jesus. Barmherzigkeit. Und das ist mehr wie Mitgefühl. Barmherzigkeit ist die tätige Liebe. Und in der Annahme des Sünders leuchtet die Barmherzigkeit Gottes am hellsten. In Lukas 1, 77, Vers 77 und 78, da wird dieser Zusammenhang richtig aufgeführt. Da heißt es, das Heil wird gegeben durch Vergebung der Sünden. Darin zeigt sich die herzliche Barmherzigkeit Gottes. In unserem 9. Kapitel, in Vers 27, da schreien zwei Blinde: Du Sohn Davids, erbarme dich unser. Sie schreien um Barmherzigkeit, rufen danach. Wo auch immer deine Notlage heute ist, tu es wie diese Blinden. Rufe ihn an und bitte ihn um Barmherzigkeit, dass er sich in deiner Situation jetzt erbarmt. Und so lade ich euch alle ein, lasst es uns miteinander sprechen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Woran werden wir erinnert? Bei diesem Wort natürlich an die Jahreslosung. Lukas 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wie barmherzig ist der Vater? Grenzenlos. In der Geschichte vom verlorenen Sohn lernen wir die grenzenlose Barmherzigkeit des Herrn kennen. Und so, wie wollen wir Barmherzigkeit leben? Die begrenzte Barmherzigkeit des Menschen trifft auf die unbegrenzte Barmherzigkeit Gottes. Darauf dürfen wir uns stützen. Und das geschieht wodurch? Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ermöglicht es uns, Barmherzigkeit zu leben, wo wir begrenzt sind. Ich komme zum Schluss. Die mündliche Urteilsbegründung damals bei meinem ersten Kindermörder, die endete mit den Worten des vorsitzenden Richters: Sie werden mit der Schuld leben müssen. Das Urteil war dann nach den Rechtsvorschriften dieser Welt gerecht, aber gnadenlos. Lebenslänglich und besondere Schwere der Schuld. Der Tenor im Reich Gottes, und deshalb erzähle ich euch das, der Tenor im Reich Gottes ist ein anderer. Er lautet: Du darfst allezeit ein gutes Gewissen haben. Keine Strafe. Jesus hat dir alle deine Sünden vergeben. Er ist barmherzig zu dir. Und für alle, vielleicht für die ganz Alten oder die im Pflegeheim wissen und die denken, jeden Tag könnte ich abgerufen werden, denen möchte ich sagen, du wirst niemals, keinen Augenblick von Gott getrennt sein. Niemals. Du machst die Augen zu und du machst sie auf. Wir wissen nicht, wie es ist, aber du wirst bei ihm sein. Du wirst bei ihm sein. Die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes ist mit dir. Und sie ist mit unserer Gemeinde. Er ist ein wunderbarer Gott, ein herrlicher Gott. Er beruft die Sünder und er macht gerecht. Lob und Dank.